Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Die Banking Exchange ist zurück, diesmal unter dem Motto Bags of Change. In einer Welt im Wandel bietet die Banking Exchange den Raum, um Banking neu zu denken. Am 18. und 19. September in Frankfurt diskutieren wir, wie innovative Technologien die Finanzindustrie revolutionieren. Sei dabei, wenn führende Köpfe der Branche über Themen wie die Rolle der Banken in der europäischen Transformation, neue regulatorische Spielfelder, die Zukunft des digitalen Bankgeschäfts und die Herausforderungen der AI-Integration im Banking sprechen. Wir sind anders. Diese Überzeugung treibt uns weiterhin an. Erlebe also eine Konferenz voller spannender Diskussionen, vielfältiger SprecherInnen und wertvoller Dialoge. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.banking-exchange.de und werde Teil unserer innovativen Gemeinschaft. Die Bags of Change, der Treffpunkt der wichtigsten Köpfe der deutschen Bankingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Der liebe André und ich, hallo lieber André.
Hallo Jochen.
Der liebe André und ich wollen mal zurückschauen auf die News des Monats, die Fintech-News, die uns im letzten Monat im Mai aufgefallen sind, über die wir diskutiert haben und die so ein bisschen auch die ganze Industrie beeinflusst haben als das Relevanteste im Mai. Und ja, fangen wir doch am besten gleich an. Nämlich die Kollegen von N26, da gab es zwei relativ große Nachrichten, nämlich auf der einen Seite, und alle beide hängen mit der BaFin zusammen, auf der einen Seite ein neues Millionenbußgeld in Höhe von 9,2 Millionen Euro für systematische versäumte Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die sie nicht pünktlich abgegeben haben. Und gleichzeitig löst die BaFin den Neukundendeckel, also sprich, dass die N26 nicht so stark wachsen darf, wie sie eigentlich wollte. Ich nehme an, dass das eine mit dem anderen schon zusammenhängt, weil vermutlich die 9,2 Millionen da einfach jetzt ein bisschen später verhängt wurden. Insgesamt ist ja das Signal sehr positiv. Es gab ja da auch schöne Fotos, wo die beiden Kollegen in Anzügen und Krawatte vor der BaFin waren. Was sagst du dazu?
Na, ich glaube, es ist eine super Nachricht für N26 und wahrscheinlich fast ein bisschen so ein Brustlöser oder wie sagt man dazu? Weißt du, was ich meine? Also du bist ja die ganze Zeit unterwegs gewesen mit so einer angezogenen Handbremse und jetzt kannst du, glaube ich, aber da richtig was tun und ich hoffe, dass sich das dann auch im Produkt niederschlägt. Also du hast ja jetzt ein paar Sachen gesehen in den letzten Wochen und Monaten mit Krypto-Trading und jetzt halt auch mit Sparplänen, Aktien und Fonds-Trading. Sind ja, glaube ich, so erste Zeichen dafür. Ja. Aber ich glaube, wenn du halt so eine angezogene Handbremse hast, ist es auch total schwierig, mit gutem Gewissen viel Engagement ins Produkt rein zu investieren. Und möglicherweise lag da ein bisschen was, wie sagt man so schön, im Backlog, was jetzt kommt und was man jetzt auch vernünftig vermarkten kann und halt auch diese Neukundenakquise wieder richtig lostreten kann. Und es gab, glaube ich, auch ein Interview oder jedenfalls ein Statement, ich weiß gar nicht, ob von Valentin oder von Maximilian, dass sie das ganze Thema Geldwäsche ein Stück weit unterschätzt haben. Und ich glaube, ehrlich, das ist wahrscheinlich fast bei jedem, der halt so eine Neobank und so einen Kram macht, dass man das einfach unterschätzt, dass man halt auch die kriminelle Energie immer wieder unterschätzt. Ich glaube, so Menschen wie du und ich, die so ein bisschen mehr aus der Payment-Welt kommen, denen ist das klar, dass es wirklich immer unfassbare kriminelle Energien gibt und unfassbar kreative Menschen gibt, die halt jedes Schlupfloch nutzen. Und ich glaube, man ist da wahrscheinlich als Gründer einer Neobank, Gründer möglicherweise einem Broker, ist nicht ganz so relevant, aber eines Payment-Unternehmens. Und an der Stelle kann man N26 ja auch so ein bisschen als Payment-Company bezeichnen. Wahrscheinlich auch naiv, gutmütig unterwegs und glaubt gar nicht, wie beschissen kriminell oder wie krank teilweise die Gedanken von Kriminellen sind. Und ich glaube auch wirklich, dass sie das unterschätzt haben. Ich glaube, dass Markus als Aufsichtsratsvorsitzender da möglicherweise jetzt auch gut tut, weil er einfach das Payment und die ganzen Fallstricke im Payment kennt, den Kollegen wahrscheinlich jetzt auch an der einen oder anderen Stelle helfen konnte. Und insofern, man kann ja nicht gratulieren, sondern man kann einfach nur sagen, gut für den Standort, gut für das ganze Thema Fintech, dass da nicht mehr so eine Neukundenbeschränkung besteht, dass dann Bußgeld ausgesprochen wurde von auch einer massiven Höhe. Das ist, glaube ich, aber vielleicht auch dem geschuldet, dass die BaFin damit auch ein Zeichen setzen wollte, auch gegenüber anderen Playern zu sagen, ey, wir nehmen das ernst. Und das ist nicht nur ernst im Sinne von, dass wir euch beschränken können in eurem Wachstum und wollen in eurem Wachstum eine Zeit lang, sondern dass wir euch aber auch sehr, sehr deutlich sagen, ey, das kostet euch einfach auch Kohle. Und ich meine, das ist ja nur on top zu dem, was halt das ganze Verfahren und die ganzen Anpassungen und alles das, was mit einem Sonderprüfer und so etwas einhergeht, nochmal on top kommt, ne? Weil das muss man sich ja auch immer vor Augen führen. Wenn die BaFin sagt, wir schicken einen Sonderbeauftragten zu einem, dann ist es ja nicht so, dass dieser Sonderbeauftragte, genau, dass der Sonderbeauftragte dann von uns, vom Staat, von der BaFin gezahlt wird, sondern halt vom Unternehmen gezahlt wird. Und ganz, ganz häufig ja auch gar kein Mitarbeiter der BaFin ist, sondern halt irgendwie ein Unternehmensberater oder halt oder jemand von einem der Big Fours. Ja. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass das einfach nochmal an top kommt. Und ja, aber trotzdem nochmal, also sie haben es gemanagt bekommen, auch wenn es, glaube ich, viel, viel länger gedauert hat, als sich die Kollegen das in Berlin erhofft, gedacht und vielleicht auch erträumt im positiven Sinne hätten. Aber gut, dass es so ist. Und ich bin gespannt, was das dieser Brustlöser, was der auswirkt und was wir jetzt sehen werden. Also ich hatte auf Markus' Kommentar auf LinkedIn auch nur gesagt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
Ja, wobei ich war in der Vergangenheit immer sehr kritisch nach dem Motto, versprechen viel und sind in vielen Bereichen immer ein bisschen hinten dran. Im Trading haben so ein bisschen die Innovationsführerschaft an Trade Republic verloren, weil sie lange nicht gekommen sind. Genau das Gleiche im Krypto-Trading. Aber man muss natürlich sagen, ich habe jetzt ein neues Konto mal wieder testweise aufgemacht. Das Trading sieht gut aus. Also das ist absolut auf Augenhöhe mit Trade Republic und Co. Also da stellt sich natürlich dann die Frage, wenn ich schon mal ein N26-Konto habe, brauche ich denn da tatsächlich noch einen Neo-Broker oder auch nicht? Also von daher, das haben sie von der Produktseite sehr, sehr gut ihre Hausaufgaben gemacht. Und diese Compliance- und Risikothemen, die du angesprochen hast, wenn ich jetzt mir anschaue, dass Trade Republic ein Girokonto macht, der Betrug, der geht ja nicht weg, der wandert nur. So, und insofern hat N26 jetzt natürlich einen riesen strategischen Vorteil. Die sind gestellt. Die sind durch den ganzen Mist durchgegangen, haben ihre Systeme gestellt, sowohl in der Prävention als auch natürlich auf der Compliance-Seite. Die sind erstmal durch. Aber genau das wird jetzt wandern zu den Nächsten, die dann jetzt, glaube ich, irgendwie sagen, ich mache jetzt mal so ein Girokonto auf und diesen Betrugsthematik unterschätzen. Und du hast total recht, das ist ja schon immer so gewesen im Payment. Es kommt ein neues Payment-Verfahren und als allererstes geht der Betrug auf dieses Payment-Verfahren und versucht, die Schwachstellen auszunutzen. Und insofern hat N26 jetzt da vermutlich alle Hausaufgaben gemacht, ist gestellt und kann sich mal wieder fokussieren auf Wachstum, Kundenakquise und vielleicht noch weitere Produktfeatures freizuschalten.
Ja, absolut.
Dann reden wir über den N26-Partner, den Krypto-Trading-Partner, nämlich Bitpanda. Die haben den Geschäftsbericht 23 rausgebracht und einen Nettoumsatz von 147 Millionen Euro gehabt und einen Gewinn von 13,6 Millionen Euro vor Steuern und melden fürs erste Quartal 24 einen Umsatz von über 100 Millionen Euro. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen dieser neue Krypto-Frühling. Da wird natürlich wieder mehr getradet. Also von daher sind die natürlich sehr profitieren davon. Und Gratulation an das Team. Was sagst du dazu?
Ich glaube, 23 war ein schwieriges Jahr. Generell für Krypto, weil das ja eher so ein Flat beziehungsweise ein bisschen was nach unten war. Und insofern toll, dass sie es geschafft haben, trotzdem in dem Jahr schon einen Gewinn zu machen. Ich bin mal mit Panda immer wieder, ja, wie soll ich sagen, nicht begeistert, aber einfach angenehm überrascht, dass die das wirklich hinbekommen, sowohl in der Hype-Phase den Hype mitzunehmen, aber gleichzeitig halt auch richtige Entscheidungen zu treffen, wenn es dann mal ein bisschen kriselt. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Sie haben ja auch einen harten Cut gemacht, ich glaube in 22 oder in, ja, ich glaube in 22. Ja. Ich bin immer so ein bisschen, ich frage mich immer, ob das wirklich auf Dauer gut geht, beide Geschäftsmodelle parallel zu machen, also ein B2C-Modell und ein B2B-Modell, weil du hast ja gerade auf der einen Seite gesagt, sie sind der B2B-Partner von N26 für das Thema Trading in der N26-App und gleichzeitig sind es natürlich auch, wenn du so willst, ein direkter Wettbewerber mit ihrer eigenen Endkunden-App. Und da bin ich gespannt, wie das auf Dauer gut geht oder ob das auf Dauer gut geht. Ich glaube, sie sind momentan super gut positioniert, weil sie halt beides haben. Aber gleichzeitig merken wir ja an allen Stellen, und ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast von Erik Potzowait mit Philipp Westermeier im OMR-Podcast. Nee. Dort ging es auch darum, dass du halt siehst, dass die Broker, Neo-Broker, sich mehr und mehr in Richtung Bank entwickeln und die Banken sich mehr und mehr in Richtung Neo-Broker entwickeln. Was ehrlich gesagt, wenn wir beide alte weiße Männer darauf gucken, nichts Neues ist.
Das haben war die, schon immer so, genau.
Das war, da kommt direkt zu, das war bei der bei der Consors so, das ist an nahezu bei allen so, bis auf bei der FlatEx, da habe ich es, glaube ich, nie gesehen, aber alle anderen haben es ja nicht genauso gemacht, dass sie halt irgendwann halt zu einer mehr oder weniger Universalanbieter für den Endkunden geworden sind. Und das wird, glaube ich, eine interessante Frage, was Bitpanda da in Zukunft macht und ob das auch weiter aufeinander zuwächst. Oder ob Bitpanda wirklich reines Krypto bleibt und damit halt dieses Krypto-Thema bei so etwas wie N26 unterbringt. Und sie haben es ja nicht nur bei Neobanken untergebracht, sondern sie haben es ja auch bei der Raiffeisen Landesbank Österreich, oder wie die, glaube ich, immer heißt, ne?
Der
LDBW genauso. Da haben sie auch einbekommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Machen das, glaube ich, toll. Einziger Kritikpunkt, den ich immer wieder habe, ist die Nähe, die ich mittlerweile immer wieder herstelle. Und da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen zum Thema Zocken. Also, was du jetzt gerade siehst, was sie machen, relativ viel Werbung im Fußball. Und das erinnert mich halt so ein bisschen an Sportwetten. Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass Krypto in Teilen in diese Richtung geht. Und das finde ich gesellschaftlich. Und jetzt komme ich mit so ein bisschen mit der Moralkeule. Moralisch halt ein bisschen zweifelhaft.
Wobei ist Krypto-Trading nicht insgesamt extremst spekulativ?
Ja, natürlich. Und deshalb geht es ja auch in diese Richtung. Und trotzdem kann man das ja auch ein bisschen kritisieren. Und das wollte ich damit einfach nur sagen. Das finde ich halt an manchen Stellen einfach ein bisschen schwierig.
Ja. Dann gehen wir weiter und sprechen über Tide, das britische Fintech im KMU-Bereich, was von einem Deutschen geführt wird. Die haben jetzt tatsächlich den Start in Deutschland angekündigt. Wir haben, ich weiß nicht, ob der Podcast mit Simon Schminke schon live geht, bevor wir den hier live bringen. Ja. Weil Simon hat auch in dem Podcast sehr positiv über Tide gesprochen, wie erfolgreich es in UK, wie erfolgreich es sind, vor allem in Indien. Die Erwartungen an das Deutschlandgeschäft, vor allem mit dem deutschen CEO, an Tide sind natürlich sehr groß. Schauen wir mal, wie sie sich schlagen, weil letztendlich haben wir ja im SME-Lending, KMU-Lending und KMU-B2B-Banking jetzt noch nicht so die Mega-Success-Stories in Deutschland gehabt. Vielleicht schafft Tide das. Was glaubst du?
Ich finde es gut, dass wir halt neben Quanto jetzt nochmal einen zweiten Player haben. Also ansonsten ist es ja mittlerweile relativ dünn geworden. Es gab ja so einen Hype eine Zeit lang für das Thema Small Medium Business, dass da 2, 3, 4, 5 Player da waren. Jetzt ist es eigentlich nur noch Quanto, der relevant ist, neben den klassischen Banken. Und insofern freue ich mich darüber, dass Tide kommt. Und sie kommen natürlich mit, wie du es gerade schon beschrieben hast, mit Rückenwind aus 2 großen Ländern, also aus Indien und aus UK. Und ich freue mich darauf, dass da ein bisschen Wettbewerb stattfindet und bin gespannt, ob sie diesen Weg nach Deutschland finden. Ich überlege gerade, ob es ein UK-Fintech bisher erfolgreich in Deutschland geschafft hat. Ich glaube, Ivoca so ein bisschen über Zukäufe. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, nicht so viele, außer wenn man SumUp als UK-Fintech bezeichnen würde. Aber die würde ich eigentlich immer noch, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen patriotistisch klingt, als deutsches Fintech bezeichnen mit einer UK-Lizenz.
Ja, absolut. Wobei deutsches Fintech, also nur weil da ein deutscher CEO drauf ist.
Naja, und weil sie halt auch in Deutschland halt, aus meiner Perspektive jedenfalls, ihre Zentrale haben. Also wenn du dir anguckst, wo SumUp vor allen Dingen sitzt und wo die Leute sind, dann würde ich schon sagen, dass Berlin eine Homebase von den Kolleginnen und Kollegen
ist.
Und insofern das war mein Patriotismus. Ansonsten sind es natürlich eine weltweite Firma. Also wenn du darauf gerade eingehen wolltest, da bin ich bei dir. Aber ich sehe da schon auch die Gründung, war ursprünglich mal in einem Büro, wo ich 2 Stockwerke drüber saß. Also insofern würde ich sagen, ist das schon sehr, 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 sehr deutsche Base.
Ja. Wobei, kurioserweise, deutsche Business ist gar nicht so groß. Also ich sehe die primär im Ausland, was ja sehr positiv ist.
Ich sehe sie überall.
Dass man ein Startup eben nicht nur diesen teutonischen Fokus hat, sondern den gleichen internationalen. Lass aber zur nächsten Meldung gehen. IBAN First, das belgische Fintech, ist profitabel, hat ein positives EBITDA geschafft und plant dieses Jahr einen Umsatz von 70 Millionen und soll 25 auf 100 Millionen klettern. Und der deutsche Markt spielt da eine Schlüsselrolle. Ist mal neben den gerade erwähnten positiven Meldungen auf dem Bitpanda auch mal einen positiven Ausreißer, wo es ja bei vielen anderen Fintechs häufig so ist, dass die immer noch so ein bisschen mit dem Profit kämpfen.
Jochen, wo ist der Unterschied zwischen IBAN First und Wise?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Also ich habe das, nämlich als ich die Meldung gesehen habe, habe ich nochmal auf die Webseite geguckt und es geht ja einfach um einfaches Devisenhandling und Auslandszahlungsverkehr. Ich finde den Namen ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch, aber ja, das ist das eine. Jedenfalls nicht so selbsterklärend. Und ich habe es nicht so ganz verstanden. Also ich habe die Webseite angeguckt und vielleicht ist es einfach ein guter Grund, mal mit den Kolleginnen und Kollegen von Ivan First Podcast zu machen, wenn es den nicht schon mal gab und ich ihn irgendwie vergessen habe. Würde mich echt mal interessieren, wo der Unterschied ist. Du hast ja kürzlich einen gemacht mit den Kollegen von Wise, ja, wo es ja super war, mal zu verstehen, was sie tun. Ich habe das gerade gestern wieder tun dürfen, mit Wise bezahlen in die USA, das restliche Kantinengeld meiner Tochter, die gerade aus den USA zurück ist. Und ich würde aber ganz gerne verstehen, was Ivan First ist. Also möglicherweise ist es mehr für Unternehmen und weniger für Endkunden, was Wise ja auch in Teilen ist. Aber das fände ich wirklich mal interessant.
Was ich bei dieser Meldung und natürlich auch bei Wise, die ja IPO sind und da die Zahlen reporten, immer wieder spannend finde, ist, wie dieser Markt im primär Auslandszahlungsverkehr sehr profitabel ist, obwohl man mit den Gebühren die etablierten Player massiv unterbietet. Das heißt, da ist eine für insbesondere die etablierten Player offensichtlich immer noch ein großes Margenpotenzial drauf und somit auch für Fintech natürlich so eine Lebensbegründung nach dem Motto, warum Fintech überhaupt relevant ist, weil es zeigt, dass es die ganzen Geschichten einfacher, bequemer und kostengünstiger machen kann als die bestehende Lösung.
Ist halt ein fetter Profitpool, ne? Also ja, weißt du ja selber auch aus der Bank, dass in diesem Umfeld einfach auch die Bank ja auch ganz, ganz viele Korridore besetzt hat. Und gerade in dem ganzen Thema Zahlungsverkehr in verschiedenen Währungen echt ein Spread drin ist.
Dann, das fand ich eine interessante Meldung, es gibt einen Indikator von Visa und Allium Labs, der die Stablecoin-Transaktionen analysiert. Und da kommt raus, dass 90% der Stablecoin-Transaktionen nicht von normalen Nutzern kommen, sondern letztendlich von entweder Business oder von automatischen Bots, wo kurz mal Geld rübergelegt wird. Das fand ich sehr interessant, weil ich eigentlich auch diese Blackbox, wer nutzt denn eigentlich Stablecoins und welches Problem lösen die für die Endkunden, außer temporär mal rüberzuschieben und im B2B-Bereich programmierbare Zahlungen zu machen, diesen riesen Gap zwischen den, naja, gibt da, oder die Probleme sind da, aber die Nutzung ist ja so extrem groß vom Payment-Volumen. Das kommt da, oder löst so ein paar Knoten bei mir im Kopf, dass eben tatsächlich dann mehr so ein bisschen weniger Endkunden getrieben, sondern mehr von anderen Bereichen Transaktionen herkommen.
Ich glaube, man muss da zwei verschiedene Sachen sich angucken. Ich glaube, das eine ist, dass Visa eine Zahl in den Markt bringen wollte, die beweist, dass sie halt deutlich, deutlich relevanter als Stablecoins sind, weil es ganz kurz vorher eine Meldung gab, dass mittlerweile mehr Transaktionen über Stablecoins abgewickelt werden als über Visa. Ich glaube, das war einer der Gründe, dass das Ding überhaupt in den Markt kommt. Gleichwohl ist natürlich die Meldung, dass Stablecoins vor allen Dingen für automatisierte Zahlungen, lass mich das mal so nennen, genutzt werden, interessant. Aber ehrlich gesagt, Jochen, wundert dich das? Also ein Stablecoin ist natürlich in gewisser Weise auch ein Payment-Instrument, aber vor allen Dingen ist es ja On-Chain-Money. Und was passiert On-Chain? Eigentlich ist es doch klar, dass da automatisierte Zahlungen stattfinden sollen. Und genau dafür ist der Stablecoin ja auch gedacht. Er ist ja kein 1:1 Äquivalent zu einem Payment-Scheme wie einer Visa oder einer Master, einer Amex oder was auch immer, oder einem PayPal. Ja. Ja. Sondern es ist ja vor allen Dingen ein automatisiertes Zahlungsmittel, der on-chain stattfindet.
Ja.
Dass deshalb automatisierte Zahlungen im Hintergrund on-chain mit Stablecoins initiiert und durchgeführt werden, naja, das ist ja eher Feature und nicht Bug, also um das mal so zu beschreiben. Insofern verwundert mich das nicht. Dass natürlich da in Teilen wahrscheinlich auch Transaktionen stattfinden, die nicht wirklich Transaktionen im Sinne von einer Visa-Definition von Transaktionen sind, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und deshalb, dass wir deshalb natürlich immer Äpfel und Birnen vergleichen, wenn wir über Transaktionsanzahl von Stablecoin und von Stablecoins und Payment Schemes sprechen, ist, glaube ich, auch klar. Die Zahl, die halt vorher im Markt war, dass man gesagt hat, ey, Stablecoins sind mittlerweile so relevant, dass sie mehr Transaktionen durchführen oder auf Stablecoin, mit Stablecoins mehr Transaktionen gemacht werden als mit Visa, war ja, glaube ich, nur auch ein Zeichen dafür, dass dieses Thema eine Relevanz bekommen hat. Und deshalb machst du ja manchmal diese Vergleiche. Dass das dann Äpfel und Birnen sind, ist, glaube ich, auch relativ klar. Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, denen war schon vorher bei der ersten Zahl klar, hier wird gerade ein bisschen Marketing für Stablecoins gemacht. Ja. Aber eins zu eins vergleichen kann man es nicht. Und deshalb kann man jetzt auch das jetzt, glaube ich, auch nicht eins zu eins vergleichen. Das vielleicht mal so zur Einordnung aus meiner Perspektive.
Ja, ich glaube, der Wettbewerber von Stablecoins ist gar nicht mehr die Kartenschemes, sondern eher klassischer Giral-Überweisungsverkehr.
Und da, der ist immer noch viel, viel größer.
Exakt, der ist x-mal größer als Visa und Mastercard. Ja. Aber dies, auch wenn der Vergleich hinkt, finde ich den Vergleich trotzdem gar nicht mal so verkehrt, um irgendwie mal ein Gefühl zu bekommen. Weil x Milliarden, x Billionen Payment-Volumen ist nett, aber da kann sich der normale, teilweise auch der Experte gar nichts drunter vorstellen, wenn er nicht die anderen Zahlen sofort im Kopf hat. Aber wenn man diese Brücke bietet und sagt, das ist so viel wie, merkt man, das ist halt eben nicht irrelevant, sondern es ist schon in irgendeiner Weise relevant. Auch wenn der Vergleich, wie du richtig sagst, komplett hinkt.
Total. Also das meinte ich ja gerade damit. Deshalb wird es halt, da wird Marketing gemacht und deshalb suchst du dir halt eine Birne, wenn du einen Apfel hast, um diesen Vergleich zu haben, weil ansonsten kannst du es ja schlecht vergleichen.
Ja, um zu sagen, es ist genauso groß, genau.
Schmeckt anders.
Schmeckt anders, sieht anders aus, aber ist ähnlich groß. FinAPI, der PSD2-Player, der von der Schufa sehr früh übernommen wurde und die Schufa wollte das ja dann auch, ich glaube, im Rahmen der Corona-Krise an Yapili, glaube ich, verkaufen. Der Deal war da mehr oder weniger durch und Yapili hat dann mit den eingebrochenen Bewertungen, so ist meine These, aber das mag die Realität mal von anderen sein, sich einen schlanken Fuß gemacht und dann nochmal irgendwie eine Kleinigkeit gefunden, um von dem Deal zurückzutreten. Und deswegen blieb FinAPI bei der Schufa. Nun hat die Schufa FinAPI verkauft an einen italienischen Wettbewerber, an Fabric. Und somit geht FinAPI vermutlich zu einer ganz anderen, niedrigeren Bewertung jetzt nach Italien. Details, finanzielle Details, also sprich, wie groß die Bewertung war, wurden nicht verraten.
Ich glaube, dass das damals eine interessante Überlegung von der Schufa war, einen von den Open Banking Playern zu übernehmen. Aus einer strategischen Perspektive ist es, glaube ich, eine Datenquelle, die für eine Schufa super relevant ist. Die Frage ist halt, brauchst du das als Firma oder kannst du halt einen Dienstleister nutzen? Und vielleicht hat die Schufa das im Laufe der Zeit gemerkt, dass sie vielleicht so eine Firma wie FinAPI oder eine Open Banking Firma generell zu sehr an der Kandare hat, wenn sie sie selber unter ihren Fittichen zu 100 oder zu 75% hat. Ja. Und vielleicht musste sie lieber wieder in die Freiheit entlassen, sodass sie halt auch andere Use Cases umsetzen können und nicht immer eins zu eins mit der Schufa in Verbindung gebracht wird. Das wäre so erstmal meine Interpretation. Du hast recht, glaube ich, auch bei dem, was du gerade beschrieben hast, bei dem Yapili-Verkauf, das war wahrscheinlich wirklich geschuldet dem Shift in den Bewertungen. Da war Yapili auf einer ganz anderen Bewertung, als man diesen Deal losgetreten hat. Und dann, als der Deal geclosed werden sollte, wahrscheinlich war da der ein oder andere Investor auf der Yapili-Seite ganz glücklich, dass man wahrscheinlich im Rahmen der DD noch was gefunden hat, wie du es gerade beschrieben hast. Ich weiß es nicht, ob es genauso war, aber könnte natürlich so sein. Fabric als italienischer Wettbewerber hat man bisher in Deutschland, glaube ich, nur bedingt gesehen. Insofern, wenn die europäisch werden wollen, glaube ich, ein schlauer Move, weil FinAPI ist ja durch einen unfassbaren Preiskampf und durch ein unfassbares aggressives Pricing geschafft hat, in Deutschland eine super Relevanz aufzubauen. Und das hatte ja Dr. Florian Hagen mir auch ganz am Anfang, als wir uns Figo und ihm im Wettbewerb befanden, nochmal sehr klar gesagt. Erinnere ich mich noch gut daran, auf einem der ersten Fintech-Gipfel der SZ, dass er sagte, ich preise euch aus dem Markt, hat er geschafft und Glückwunsch dazu.
Ja, kann man so machen. Bleiben wir bei dem Segment, bei den Kollegen von Endigit und Quist. Nachdem Endigit jetzt Now Called Quist heißt, also sprich da die Konsolidierung stattfindet, wir hatten ja auch einen Podcast dazu Ende letzten Jahres mit beiden CEOs, ist jetzt der Endigit-CEO zurückgetreten, verlässt das Unternehmen. Also letztendlich die damals schon vorhersehbare Konsolidierung nach der Übernahme von Endigit oder beziehungsweise nicht nach der Übernahme, nach dem Investment von Endigit und Quist durch einen polnischen Investor oder damit sich abzeichneten Konsolidierung dieser Companies, scheint das sich jetzt tatsächlich zu materialisieren. Damals hat man in dem Podcast gemerkt, dass die beiden CEOs so ein bisschen versucht haben, diese heiße Kartoffel nicht anzufassen. Aber es war sehr offensichtlich und jetzt ist zumindest auf der einen Seite der eine CEO aus dem Unternehmen ausgeschieden.
Ich habe es ja gerade schon beschrieben. Es gab halt einen sehr aggressiven Preisführer in Deutschland, der dort dazu geführt, dass halt das neu entstandene Unternehmen Quist halt auch immer wieder in diesem Preiskampf mit drin war. Und insofern ist, glaube ich, einer der Gründe, warum du da so eine Konsolidierung durchführen musstest, weil man halt keine vernünftigen Preise in den Markt reinbekommen hat. Und die Kombination aus N-Digit und Quist ist ja in der Tat etwas, dass du auf der einen Seite aktiv PSD2 und Banken-APIs nutzt und N-Digit ist ja eher die andere Seite der Medaille, nämlich ja, für Banken diese Dienstleistungen anzubieten. Das haben wir damals bei Figo ja auch schon mal überlegt, war, glaube ich, damals eines unserer großen Probleme, beides zu versuchen, gleichzeitig zu machen. Jetzt hast du hier zwei Firmen, die das dann doch wieder tun, ein paar Jahre später, 5, 6 Jahre später. Und ich hoffe, dass sie es auf die Reihe bekommen und dass du dann halt in so einer zusammengeführten Company ein neues Management reinsetzt, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Und insofern, Oliver hat das ja jetzt auch lange gemacht. Also der war ja auch lange Marktbegleiter für uns in der Open Banking Szene. Und wenn ich mich recht entsinne, hat er, glaube ich, auch schon 2015 oder sowas mit N-Digit angefangen. Und nach fast 10 Jahren sei es ihm gegönnt, jetzt nochmal was anderes zu machen.
Ja, auf jeden Fall eine große Reise hinter sich gebracht. Insofern Gratulation auch dafür. Im Handelsblatt ist ein großer Artikel zur Solaris Bank erschienen, die jetzt für den IPO fit gemacht werden soll. Also da wohl der Fokus auf mehr Umsatz, mehr vielleicht auch Verschlankung. Der Carsten Hölkemeyer hat da ein ausführliches Interview gegeben. Jetzt keine essentielle News, aber interessant fand ich die Aussagen, wo ich mich an der Vergangenheit so ein bisschen dran gerieben habe, als es mal die Gerüchte gab, dass Solaris über den SPAC an die Börse gehen wollte, wo ich sagte, naja, die sind eigentlich noch nicht so weit hinsichtlich der Solidität des Geschäftsmodells und insbesondere von der Profitabilität. Und das geht wohl jetzt Carsten Hölkemeyer bei der Solaris an.
Ja, let's see, ne? Also ich glaube, sie haben das ADAC-Portfolio jetzt ja wirklich gewonnen.
Ja.
Mal gucken, was jetzt an den nächsten Business kommt, weil da hat man, glaube ich, jetzt zu lange drüber geredet über ADAC. Ich glaube, jetzt wird es Zeit zu zeigen, was die Firma sonst noch in der Lage ist zu leisten, ob das halt noch mehr im Payment ist oder ob das möglicherweise auch wieder ein bisschen im Banking-Cases um die Ecke kommen. Da bin ich gespannt. Und ich glaube, einfach nur IPO ist ja kein Ziel, sondern du musst, glaube ich, ein relevantes Business aufbauen. Ja. Und das kannst du, glaube ich, jetzt mit so ein paar Ankerkunden, die sie jetzt, wie gesagt, im ADAC auf der einen Seite gefunden haben. Ich glaube, da fehlen jetzt noch wahrscheinlich 2, 3, wo du dann wirklich dann auch sagen kannst, okay, jetzt bin ich möglicherweise auch ready für den Kapitalmarkt. Weil nur mit Story wirst du das, glaube ich, nicht hinbekommen, sondern musst, glaube ich, substanziell zeigen, dass du halt was geleistet hast, beziehungsweise auch Kunden hast, die halt vernünftig Revenue in die Firma reintreiben.
Ja, und dauerhaft Revenue und weniger Abhängigkeit von Fintechs, die, wenn sie dann wachsen, gehen oder ins Pleite gehen.
Ja.
Apropos, der neue CEO des ehemals sehr gehypten InsurTechs VFox hat die Investoren, denke ich, geschockt, indem er von einer potenziellen Insolvenzrisiko gesprochen hat. Das kommt vermutlich daran, dass jetzt ein bisschen aufgeräumt wird und auch natürlich auch Kosten gespart werden, auch so vielleicht ein paar Übernahme und ein paar unprofitable Geschäftsbereiche geschlossen werden. Aber dass man von einem Insolvenzrisiko warnt, das ist dann doch schon ein Schritt, der überrascht hat, oder?
Total, wobei überrascht uns bei VFox irgendwas? Also ich meine, das war halt irgendwie auch echt ein fettes Ding, was man da versucht hat, irgendwie aufzubauen. Und wenn du halt so ein bisschen Fußballfan bist, hast du halt irgendwie auch dich manchmal gewundert, wo die schon überall geworben haben, ob bei AC Milan, ob bei Union Berlin in der Champions League-Saison und dergleichen mehr. Also was ich damit sagen will, ich glaube, da war ein relativ hoher Burn. Und ob die Revenues wirklich so hoch waren, wie das immer halt auch gesagt wurde, weiß man nicht. Ich war ja nur immer skeptisch, weil ich Du erinnerst dich, wir haben immer so Übersichten gemacht mit den Fundings der deutschen Fintechs in den letzten Wochen und Monaten. Ja. Und irgendwie kam mir die Zahl, also VFox hat relativ häufig Fundingrunden gemeldet, die in Teilen Funding waren, in Teilen einfach nur Loans waren. Und die Zahl war immer gleich. Ja. Und dann wurde die Meldung im Mai gemacht, im September gemacht. Und dann, ist das jetzt eine neue Runde oder ist es wieder dieselbe? Ja. Und ich glaube, wenn man sich das Ganze nochmal so im Recap ansieht, dann ist das zwar eine Riesenfirma gewesen, die da aufgebaut worden ist, aber wie viel Substanz da wirklich hintersteckt, das ist, glaube ich, eine andere Frage. Und wenn du jetzt wirklich dann aufräumst, wie du es gerade gesagt hast, und dann merkst, wow, möglicherweise steckt da weniger Substanz drin, als man gedacht hat, und gleichzeitig hast du eine unfassbar hohe Kostenbasis aufgebaut, da muss man, glaube ich, vielleicht sogar fast davor warnen und muss sagen, so, hey, so sieht's aus. Und vielleicht ist es ja auch bewusst eine Überzeichnung der Situation, um dann zu zeigen, dass es dann irgendwie doch ein bisschen mehr Substanz hat, als es dann im ersten Moment schien. Weißt du, manchmal ist es ja vielleicht ganz, ganz gut, die Erwartungen ganz runterzuschrauben und sagen so, ey, das sieht richtig kacke aus. Und dann zeigst du halt in den nächsten Wochen und Monaten, okay, wir kommen dann möglicherweise doch aus der großen Krise raus und zeigen, dass da doch ein bisschen mehr hintersteckt.
Ja, absolut, absolut. Die einen waren noch vor einer Insolvenz und die anderen sind in Insolvenz gerutscht. Doc Financial, die wir zum Teil auch im Podcast auch letztes Jahr hatten mit einer ihrer übernommenen Töchter, hat Insolvenz angemeldet. Embedded Finance kommen ursprünglich unter dem Namen Crosscard her und machen Payment-as-a-Service-Produkte. CEO und Haupttreiber dahinter war der Ex-Solaris-Bank-CEO Marco Ventin. Und der Marco scheint trotzdem optimistisch zu sein, dass er mit Hilfe neuer Investoren die Firma rüberretten kann. Hatten übrigens auch Copeon übernommen, den KMU-Vergleichsmarktplatz im Lending, die jetzt dann auch nicht mehr im Mai, aber jetzt im Juni auch Insolvenz beantragt hatten. Also von daher schwieriges Feld, schwierige Situation für Marco und Team.
Ich glaube, Doc Financial ist in einer Zeit gegründet worden, wo du halt auch so eine Hype-Phase schlechthin hattest für Fintech. Und richtig Business gesehen habe ich ehrlich gesagt in den letzten Wochen und Monaten nie von denen. Also wir haben halt darüber gesprochen, dass eine Solaris Bank durchaus ein paar Probleme hatte und halt auch ein paar Kunden weggebrochen sind, hast du ja auch schon gesagt. Und dass dann einfach ein weiterer Player daherkommt, der mehr oder weniger sehr ähnliche Dinge macht, hat man sich ja auch immer gefragt, geht das gut? Ja. Dass die halt und dann halt auch noch ein paar Dinge übernehmen, ob das dann wirklich so relevant ist. Also wie gesagt, Business habe ich relativ wenig gesehen, aber auch jetzt nicht gesucht. Ich habe jetzt nicht irgendwie Research gemacht auf der Company, aber war wahrscheinlich ein vermeintlich super Timing, als sie gestartet sind, hat sie aber möglicherweise dann als beschissenes Timing rausgestellt, weil sie vielleicht dann irgendwie auch zu große Erwartungen am Anfang geschürt haben. Und ja, bitter und gerade halt auch für sowas wie Compeon, ne? Also die hatten ja gerade dann den Exit mehr oder weniger gemacht, was das auch immer für die ursprünglichen Gründer bedeutet. Ob da jetzt Geld geflossen ist oder möglicherweise dann plötzlich dann kein Geld mehr fließt, also ob dann auch irgendwelche längerfristigen Regelungen mit denen vereinbart waren, tut mir ein bisschen leid, weil die waren ja wirklich auch lange, lange, lange dabei, Kreditportal bzw. als Vermittlungsportal. Ja, wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Du erinnerst dich, wir haben das so vor einem Jahr auch schon gesagt, da werden halt ein paar Fintechs jetzt möglicherweise noch ein bisschen Geld haben, eine Zeit lang auskommen, aber dann möglicherweise dann doch in sowas wie eine Insolvenz reinschlittern. Und hier sieht es wahrscheinlich ähnlich aus für zwei Firmen gleichzeitig oder möglicherweise sogar drei. Ne? Ich weiß gar nicht, ob dann noch in der Doc Financial nicht noch so zwei, drei andere Firmen mit drin waren.
Ja, wobei, da nochmal der Verweis auf den Simon Schminke-Podcast von Creandum. Simon hat den Podcast gestartet mit einer ziemlich aggressiven Aussage. Er hat gesagt, Fintech is fucking back.
Nee, Jochen, das meine ich auch gar nicht.
Die guten Companies kriegen auch weiter Geld.
Nee, Jochen, zwei verschiedene Dinge. Also bin ich völlig bei dir. Die guten Companies bekommen weiterhin Geld und es wird auch weiterhin Modelle geben, wie du es auch vorhin gesagt hast. Es gibt Profit-Pools, wo es halt total Sinn macht, dass Fintechs weiterhin da reinschlüpfen und da reingehen. Was ich hier nur sage, Bad Timing, ja. Zu hohe Erwartungen zu einem Zeitpunkt, wo halt wie völlig crazy Bewertungen auch im Raum standen und dann möglicherweise nicht früh genug angepasst. Und ja. Das ist, glaube ich, hier, und das wird uns noch ein paar, das werden wir noch ein paar Mal sehen, dass Leute es halt nicht schaffen, in Bewertungen möglicherweise reinzuwachsen. Und das werden wir, glaube ich, noch ein paar Mal sehen, dass Fintech damit tot ist, weil, keine Ahnung, ein paar Unternehmen insolvenz gehen, das glaube ich auch nicht. Aber es werden noch ein paar insolvenz gehen. Und ja. Da haben wir ja auch letzte Woche mit Nils drüber gesprochen, der ja auch schrieb, Fintech ist tot. Völlig bescheuert, ehrlich gesagt, die These, das zu sagen. Weil das halt Firmen pleite gehen und dass du halt gerade in der Anfangsphase auch großes Storytelling betreibst, gerade auch für Investoren, ist ja ganz normal. Und dass davon ja. Möglicherweise nur 2 von 10 oder 1 von 20 oder 1 von 100 eine richtige Relevanz haben, super. Aber die haben halt eine Relevanz, dass es halt den etablierten richtig wehtun kann.
Ja. Bleiben wir bei einer Company, die den Etablierten richtig wehtut und die richtig Relevanz bekommen hat, Klarna. Klarna hat 2015, 2012 oder so, also Fortüberweisung übernommen. Das deutsche PSD2.
Ich würde sagen, so 2012, 2013 irgendwas in der Kante. Ja.
PSD2 Begründer quasi mit dem wilden Screenscraping. Und jetzt scheint es so zu sein, wir haben da einen LinkedIn-Post rausgefunden, dass Klarna alle alten Sofortüberweisungshändlerverträge zum September 24 kündigt, zugunsten rein Klarna und zugunsten des quasi Nachfolgemodells, des PSD2-Nachfolgemodells von Klarna, Account-to-Account-Payment. Und dann aber auch zu anderen Konditionen.
Da bin ich gespannt. Also ich hatte das auch gesehen. Da gab es, glaube ich, irgendwo auf LinkedIn einen Post von jemandem, der halt sich auch als Wettbewerber zeichnet. Und insofern interessant. Also interessant ist ja A, dass Klarna so lange an Sofort festgehalten hat und einfach dieses Business so lange hat laufen lassen. Ich glaube, das war einfach auch ein relevantes und ein gutes Business. Und jetzt muss man, glaube ich, mal diesen harten Cut machen und muss sagen, so, okay, jetzt ziehen wir die ganzen Kunden um. Mal gucken, ob die alle mitgehen. Du hast ja teilweise schon einfach so einen Wechselhürden und sagst, okay, gut, dann mache ich halt weiter, funktioniert gut. Möglicherweise ändert sich ja auch an der technischen Anbindung nichts, sondern nur der Vertrag. Dass der Vertrag dann ein bisschen teurer wird, ist natürlich bitter. Aber ich bin gespannt, also ob das halt auch ein Shift nach sich zieht, dass der ein oder andere E-Commerce-Händler oder jedenfalls Merchant, wie auch immer man das dann bezeichnen mag, was der dann da abwickelt, möglicherweise dann auch mal einen Wettbewerber ausprobiert. Weil du kannst natürlich, du hast es ja gerade auch gesagt, bei Klarna heißt es ja auch Account-to-Account-Payments, kannst du ja mittlerweile auch auswählen zwischen verschiedenen. Also wir hatten Brit hier, wir hatten die Kollegen, wie heißen sie nochmal, die München-Berliner, diese Jungs, dessen Podcast mir irgendwann verloren gegangen ist, nicht Nelly, du weißt auch das Deutsche, wo auch Creandum investiert hat, auch ein Account-to-Account-Payment, ich vergesse gerade den Namen, Ivy. Und du hast halt ein paar, die ja möglicherweise jetzt auch relevantes Token ist da, also die dann möglicherweise auch ein Stück weit in diese, wenn es denn eine Lücke ist oder wenn es eine Opportunity ist, die da wir auch reinspringen können.
Ja, wobei, wenn wir ganz kurz nochmal zurückschauen auf die EHI-Zahlen, Giropay Alt hatte immer so 2-3% und Sofortüberweisung hatte so 5-7%. Die sind beide nicht mehr in dieser Größe da. Also sie sind offensichtlich entweder stark geschrumpft oder sind nicht mehr gewachsen, während der Wettbewerb gewachsen ist im Marktanteil.
Ja, wobei ich ja witzigerweise sagen muss, möglicherweise sind die auch nicht in den EAI-Zahlen drin. Also ich sehe ja mittlerweile Account-to-Account-Payments an ganz, ganz verschiedenen Stellen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ne? Und das sind einfach andere Cases, als du sie klassischerweise möglicherweise in den EAI-Zahlen siehst. Genau. Und insofern glaube ich, dass da auch ein paar Sofortüberweisungshändler in diesem Bucket drin sind, die halt nicht in diesen vermeintlichen Marktzahlen drin sind. Also ich würde die EAI-Zahlen bei manchen Sachen einfach auch mal in Frage stellen, weil die da nicht eine Relevanz haben.
Ja, das ohnehin, genau. Also da haben wir schon öfters gesagt, dass wir uns in Zahlen reiben. Bevor wir auf die Personalia gehen, noch ganz kurz zwei Meldungen oder vielleicht eine, die zusammenhängt. Im Krypto-Bereich, wir haben da ja auch die Kollegen von Bitcoin Fiat Rock'n'Roll, die Monatsmeldungen zum Krypto als kompletten Podcast machen. Aber wir wollten auch mal kurz mal drüber sprechen, dass so ein Krypto-Change in den USA stattfindet. Trump ja extrem bullig zu Krypto ist und das so ein bisschen zum Wahlkampffang nutzt. Oder Stimmenfang nutzt. Und der Ethereum-ETF scheint im Approval zu sein. Also wir sehen so ein bisschen eine Veränderung der vorher extrem krypto-skeptischen SEC und Administration in den USA.
Absolut. Also das war, glaube ich, auch wirklich überraschend, in welcher Geschwindigkeit das stattgefunden hat. Also dass der Bitcoin-ETF rausgekommen ist, war ja letztes Jahr. Und jetzt der Ethereum-ETF dann wohl auch bewilligt wird, ist, glaube ich, das zweite. Und bei Ethereum hat man sich ja lange Zeit auch dagegen gewehrt, weil man halt sagte, es ist ein Security, gerade durchs Staking dahinter. Aber dass der jetzt vermeintlich dann, nicht nur vermeintlich, sondern mit einer großen Wahrscheinlichkeit dann in den nächsten Wochen auch rauskommen wird, ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen für den amerikanischen Markt. Aber was ich noch viel, viel interessanter fand, auch wenn es dann nochmal so ein Veto von Biden zu einigen Sachen gab, ist, dass man halt das Thema Stablecoin-Regulierung angehen will. Und ich glaube, was man da jetzt sieht, ist, dass auch die USA sich vielleicht auch ein bisschen von Europa getrieben an dem Thema Kryptoregulierung versucht und das Ganze halt nicht einfach nur in so einer wabernden, etwas unklaren Masse weiterlaufen lässt und sagt, man versucht das irgendwie über die bestehenden Regeln in Teilen zu lösen, sondern man wirklich auch neue Gesetze, neue Regelungen schafft. Und bisher hatte ja Europa echt einen Wettbewerbsvorteil an der Stelle. Ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir den nicht verlieren, wenn die USA, das ist ja oft so, dann relativ schnell in solche Themen halt auch reinspringt und möglicherweise dann halt auch, je nachdem, wer an die Regierung kommt, auch ein sehr kryptofreundliches Regime, nennt man das, glaube ich, immer, ne? Regime schafft. Aber das war, glaube ich, ein Shift, den man in dieser Geschwindigkeit nicht erwarten konnte. Und du weißt, ich bin mit Sicherheit kein Trump-Befürworter und Trump-Freund. Aber ich glaube, dass der gerade mit seinen Aussagen da ein bisschen Dynamik reingebracht hat. Ob man es jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber mit seinem libertären Gehabe, was er ja teilweise auch hat, passt er natürlich auch in Teilen ein bisschen in die Krypto-Maxi-Welt rein.
Absolut, ja, ja, genau. Dann gehen wir auf die zwei verbliebenen Personalia. Wir hatten ja gerade eben von Oliver Dugger schon gesprochen. Auf der RatePay-Seite haben wir Veränderungen. Nina Pütz als CEO von RatePay und Nachfolgerin von Miriam Wohlfahrt tritt nach 4 Jahren ab. Also sie ist schon offiziell als CEO zurückgetreten, bleibt in der Geschäftsführung, bis die BaFin-Approval durch ist. Und gleichzeitig hat Nexi bekannt gegeben als Inhaberin, Gesellschafterin von RatePay, dass sie die Verkaufsbemühungen nun endgültig einstellt. Was sagst du dazu?
Ja, langer Weg, ne, bei RatePay von Gründung damals mit Miriam und dann Otto und dann halt wie Nexi und dann dieser Versuch des Verkaufes. Irgendwie ein bisschen schade, ne, dass dann irgendwie nie der mega, mega Erfolg stattgefunden hat. Sie sind immer noch da, sie sind, glaube ich, immer noch relevant. Aber ich glaube, so in diesem ganzen Nexi, in der ganzen Nexi-Umgebung sind sie vielleicht dann auch nicht mehr so frei unterwegs, wie sie das möglicherweise mal früher waren. Und ich glaube, Nina ist zu einem anderen Zeitpunkt noch wieder reingekommen. Und wenn man das jetzt 4 Jahre gemacht hat und 4 Jahre auch einen Plan hatte, nämlich halt in Richtung Verkauf zu arbeiten oder möglicherweise auch Unabhängigkeit zu arbeiten und jetzt halt wirklich Teil von dem ganzen Nexi-Ding bleiben wird, kann ich verstehen, dass man möglicherweise auch sagt, okay, das war mal was anderes, was ich eigentlich tun wollte. Jetzt ist der Plan geändert. Ich weiß es nicht, was Nina treibt, in Anführungszeichen, aber kann ich ganz gut verstehen, dass man dann sagt, okay, ich gehe mal da raus.
Ja, wobei, also so frei waren die aus meiner Sicht noch nie. Otto hat die immer begrenzt, also die konnten nie richtig gegen Klarna anstinken, die ja ganz andere Investoren, ganz andere Visionen hatten. Und dann, also bei Private Equity waren, ging es ja auch nur Deliver Profits und nicht werde extrem groß. Das ist eigentlich schade, weil da eigentlich ein potenzieller deutscher Konkurrent zu Klarna strategisch klein gehalten wurde von Investoren. Aus guten Gründen, sie waren ja sehr viel profitabel, aber die große globale Wachstumsstory über Klarna hat man auf RatePay verwehrt.
Ja.
Dann eine sehr, sehr traurige Nachricht. Frank Strauß, der ehemalige Privatkundenvorstand der Deutsche Bank, lange CEO der Postbank, ist viel zu früh mit 54 Jahren gestorben. Ich hatte nicht das Vergnügen, ich glaube, du kannst ihn besser, hatte nicht das Vergnügen, mit ihm mal zusammenzuarbeiten, hatte aber mal eine sehr interessante Begegnung mit ihm am Flughafen Köln-Bonn, wo er ganz unscheinbar mit seinem Rucksack sich nicht in die Business-Traveler-Reihe und ganz vorne hingestellt hat, sondern unter den normalen Touris ganz humble gestanden hat und das Flugzeug gebordet hat. Da hat der gute Mann sehr bei mir gewonnen, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass der CEO von der Postbank hier so extrem zurückhaltend ist. Also sehr, sehr schade, viel zu früh, also auch viel investiert in Fintechs. Die Branche vermisst ihn.
Total bitter. Also hat mich, ehrlich gesagt, da ich ja auch so einen kleinen Accident hinter mir habe, total getroffen, weil das halt auch so zeitlich sehr eng zusammenhing.
Ja.
Und leider keinen Schutzengel gehabt. Also konnte ich von mir sagen, hatte er leider nicht und tut mir wirklich unfassbar leid.
Ja.
Und wir merken halt, dass wir älter werden. Ne? Also ich habe gerade gesehen, im Kalender steht auch drin, dass in wenigen Tagen Christian Hoppe Geburtstag gehabt hätte, der ja mittlerweile auch schon 3 Jahre oder 4 Jahre sogar schon.
Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, es war während Corona tot ist. Und da merkt man halt, wie gesagt, dass wir älter werden und dass einige Wegbegleiter dann leider viel zu früh nicht mehr dabei sind. Und bei Frank muss ich sagen, ich habe ihn kennengelernt auf der Podiumsdiskussion, weil irgendwann in der Postbank. Damals fand ich ihn auf eine gewisse Art und Weise arrogant und gleichzeitig aber halt also in dieser Bankerrolle, aber gleichzeitig halt auch nahbar. Mag lustig klingen, aber als Typ nahbar. Ist halt ein Sport, im positiven Sinne sage ich, das ist ja immer ein Sportassi gewesen und Sportler sind ja sowieso immer nahbar. Ne? Er war ja Eishockey-Profi und das merktest du ihm an. Er war halt auch Gladbach-Fan, was uns auch verbunden hat. Aber er hat halt damals, da gab es eine Frage auf dem Podium: Was würdest du dir wünschen, Frank? Würdest du dir wünschen, dass die Zinswende kommt oder dass du das Thema Technologie, Fintech gelöst bekommst? Und seine Aussage war halt, ich möchte gerne, dass die Zinsen gelöst werden. Vielleicht war er schlauer als ich. Ich habe damals gesagt, wie kann man irgendwie nur so doof sein? Man muss einmal das Technologiethema lösen, aber wahrscheinlich war sein Hintergedanke dabei und er war halt ein sehr schlauer Mensch. der dann wahrscheinlich gesagt hat, okay, ich muss das Thema Zinsen gelöst bekommen, um dann halt auch in Technologie wieder investieren zu können.
Exakt, also Revenues zu generieren.
Genau, und das habe ich damals wahrscheinlich in meiner Kurzsichtigkeit nicht erkannt. Und ich fand, Frank hat es unfassbar gut hinbekommen, diesen Shift, als er rausgegangen ist aus der Bank und eigentlich wahrscheinlich fast jeder erwartet hat, er sucht jetzt den nächsten CEO-Job oder den nächsten Vorstandsjob in irgendeiner Bank, diesen Investoren-Move hinzubekommen. Und der war in unfassbar vielen Aufsichtsräten, unfassbar vielen Boards, hat super schlau investiert und super tolle Nähe aufgebaut. Und der war plötzlich, wie du es auch beschrieben hast, mit Rucksack am Flughafen. Genau das ist, glaube ich, ein wunderbares Bild. Nahbar. Nahbar halt auch für die ganzen Fintechs. Und ich fand es halt toll. Was das war, man hat ja immer so ein Bild vor Augen. Bankvorstand, deutsche Bankvorstand mit einer gewissen Arroganz, mit einer gewissen Attitude. Und die hat er gar nicht gehabt. Und diesen Shift zwar fand ich super. Also tut mir unfassbar leid für die Familie natürlich. Und für alle, die ihn kennen. Und ich fand, Ramin und Tamasch haben ein tolles, einen tollen, wie sagt man, nicht Rückblick, sondern
Nachruf.
Nachruf und sehr, sehr gute Worte gefunden bei Finance Forward.
Ja.
Ja, traurig, bis wir mit so einer Nachricht jetzt auch den Podcast beenden müssen.
Ja. Ist aber leider so. Aber trotz allem gut, dass wir den Podcast jetzt wieder machen konnten. Gerade in diesem Kontext ist das natürlich trotzdem auch eine positive Nachricht, eine sehr gute Nachricht, dass du dich auch erholt hast. Das war der Mai. Der Juni wird auch spannend. Wir haben schon ein paar Meldungen gerade eben besprochen, wo ich sagte, nee, die gehören eigentlich in den Juni. Compeo, bestes Beispiel, ganz kurz angesprochen. Aber da kommen auch jetzt schon wieder, Anfang Juni kamen wieder schon ein paar Sachen. Aber lass uns am besten in 3 bis 4 Wochen drüber reden.
Absolut, machen wir gerne. Dann schönen Tag, Jochen.
Und bis die Tage.
Alles klar. Tschüss.